Wir reden über Bad Leadership. Ein Verhalten von einer Führungskraft, wo meist bewusst, vielleicht auch beabsichtigt, schädliches Verhalten gegenüber den Mitarbeitenden zeigt. In dieser Ausgabe geht es um eine Geschichte rund um das Thema Homeoffice. Warum es Führungskräfte gibt, die über Kontrolle und nicht über Vertrauen führen. Und darum, dass diese Art von Führung jegliche Menschlichkeit vermissen wird. Das ist der Resilient Company Podcast mit mir, Andreas Gueni.
Und mit mir, Sabrina Arden.
Beim heutigen Fall, Sabrina, wo wir diskutieren, geht es ein bisschen um das grosse Thema Homeoffice, aber vielleicht auch ein bisschen um Control Freak bei Chefinnen und Chefen. Und vielleicht am Schluss auch ein bisschen zum Thema fehlende Wertschätzung. Das heutige Beispiel stammt von einer Treuhandfirma mit dem Thema, wie gesagt, Homeoffice. Homeoffice ist bei vielen Firmen während der Pandemie gross geworden. Vorher, man kann es schon fast nicht mehr glauben, oder, wie das früher war. Oder? Diskussionen, ob man von daheim aus arbeiten darf, sind eigentlich im Keim erstickt worden. Das ist irgendwie, sich viele Chefinnen und Chefs nicht vorstellen. Und dann ist eben die Pandemie gekommen und auf einmal ist vieles möglich gewesen. Das Personal hat müssen logischerweise teilweise oder fast komplett aus dem Homeoffice arbeiten. Also müssen perfekt funktionieren, aber ein bisschen Organisationstalent sein. Viele haben sich umgewöhnen. Und irgendwie haben wir aber meistens, zum Beispiel bei vielen Firmen, gemerkt, dass das eigentlich noch recht gut funktioniert. Teilweise. Oder in vielen Firmen hat es mit dem Umsatz und dem Gewinn nicht gekappert, sondern in dem Ausnahmezustand hat einiges funktioniert. In diesem Beispiel jetzt geht es um eine Führungsperson, die scheinbar ein bisschen ihre Mühe hat, dass Mitarbeiter nicht oder eben nicht mehr im Büro arbeiten sind. Und zwar hat sich das als allererstes gezeigt mit regelmäßigen Kontrollanrufen daheim, oder? Genau. Und schon mal grosse Augen, also scheinbar wirklich ein Zwang, zu kontrollieren, ob die Mitarbeitenden ihre Arbeit daheim in dem Sinn verrichten. Sobald es irgendwo möglich war, wird uns geschildert, hat der Chef die Leute wieder zurück am Arbeitsplatz haben. Mögen wir uns auch erinnern, oder? Dann hat es wieder Möglichkeiten gegeben. Mhm. Die Regeln haben sich ein bisschen geändert. Man hat wieder dürfen zurück an den Arbeitsplatz. Immer unter der Prämisse natürlich, die Gesundheit von der Arbeitnehmerinnen zu schützen. Ein Mitarbeiter, und um den geht es natürlich, das ist in dem Sinne die Hauptperson jetzt in unserer Geschichte von heute. Er hat in seinem Team, oder in dem Team von dieser Führungsperson, die Person hat daheim eine kranke Person gehabt, nämlich seine Frau. Es war also risikoreich gewesen, unnötig unter Menschen zu gehen. Vor allem damals. Noch nicht genau gewusst, wie das genau läuft mit dieser Pandemie. Und gleichzeitig hat er auch noch ein bisschen die gemeinsamen Kinder während dieser, Zeit gemanagt. Auch dort mögen wir uns erinnern, in die Schule gehen, Kindergarten, alles ein bisschen speziell gewesen. Ja, kann man sich vorstellen, es war etwas los gewesen, wahrscheinlich in diesem Haushalt. Und ein paar andere, die da so uns zulassen, haben vielleicht in ferner Erinnerung noch, dass es ähnlich war bei ihnen. Ausnahmesituation, Ausnahmezustand. Und obwohl ja, die Arbeit wie gewohnt gemacht worden ist, ist das wichtigste Anliegen von dem Chef gewesen, dass die Mitarbeiter wieder ausschliesslich vom Büro aus arbeiten. Homeoffice sei nicht mehr möglich. Ab dem Zeitpunkt, wo man das auch als Regeln wieder hat können, in Anführungszeichen durchsetzen. Da kommen natürlich keine Gedanken bei mir auf, oder? Vielleicht hat der Mitarbeitende, der uns den Fall schildert, aber irgendwie auch arbeitsleistungsmäßig vielleicht nicht mehr ganz das geliefert, was er hätte müssen. Und darum der Chef gesagt, oh, ich muss ihn bei mir haben. Ich muss den guiden, ich muss den coachen. Wir können es uns nicht leisten, dass einiges vielleicht nicht mehr funktioniert. Das habe ich ihn auch zurückgefragt. Seine Antwort war, zu keinem Zeitpunkt hat es irgendeine Beanstandung von seiner Arbeit gegeben. Weder vom Chef selber, weder von den Kunden und auch nicht von den Kolleginnen und Kollegen. Also, Tick in a Box, scheint nicht der Fall zu sein. Okay, einige Fragen. Gute Arbeit mit Homeoffice, wie viel auch sinnvoll natürlich immer zu diskutieren in einem Unternehmen, in einem Team, ist die Gesamtsituation aber erleichtert gewesen. Warum besteht also der Chef darauf, dass die Mitarbeitenden unbedingt auch in dieser Ausnahmesituation zurück müssen? Kontrolle? Eifersucht? Neid? Was sind deine Gedanken zu dem
Fall? Ich habe eingangs gedacht, ja, das ist der klassische Fall, den wir aktuell überall diskutieren, Homeoffice. Oder so viele Unternehmen wollen ihre Leute wieder zurückholen und meistens ist es irgendwo fehlendes Vertrauen und der Kontrollzwang, den du ansprichst. In dem speziellen Fall finde ich es aber noch krass, dass die Führungsperson es nicht schafft, auf das persönliche Bedürfnis von unserem Fallbeispiel einzugehen. Oder? Und das zeigt mir irgendwo, Unternehmen sind einfach noch nicht bereit, auf ihre Mitarbeiter teilweise einzugehen. Sie managen irgendwelche großen Krisen. Sie gucken hier und da, wo sie noch das Budget kürzen und einsparen können, um andere Investitionen tätigen zu können. Aber wenn es irgendwie um People-Management und Unternehmenskultur geht, Grundlagen, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch wieder motivierter sind und mehr geben und auch zurückgeben, dann sind viele einfach noch nicht so weit. Und das, finde ich, ist jetzt ein typisches Beispiel dafür zu zeigen, okay, da ist irgendwer, der funktioniert in seinem alten Universum, ist aber nicht bereit, sich irgendwie auf Arbeitsmodelle neu einzustellen, auf persönliche Bedürfnisse einzugehen, Flexibilität zu zeigen, Alternativen anzubieten. Also da schießt mir gerade extrem viel in den Kopf. Und das geht für mich über das Klassische, wir diskutieren über Homeoffice hin oder her hinaus, weil das ist doch auch ein sehr individueller, persönlicher Fall.
Also die zwei Ebenen, die du ansprichst, oder, die wirklich interessant sind im Fall. Wir können sie ja schnell ein bisschen sezieren. Die eine ist grundsätzlich die Geschichte vom Homeoffice. Also ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, ist es unternehmerisch sinnvoll oder nicht? Was macht das mit den Mitarbeitenden? Was macht das mit Führungskräften und dem ganzen Unternehmen? Und das andere, genau, was du ansprichst, das ist ein Mensch, oder? Also es ist ein Mensch, der hat einen Rucksack, in dem er sein Privatleben natürlich bis zu einem gewissen Grad irgendwo in die Unternehmenswelt mitbringt. Auch wenn man, teilweise macht das Unternehmen mehr oder weniger, versucht, die Balance zu halten im Sinne von auch, hey, privat ist privat und Geschäft ist Geschäft. Aber am Schluss ist es das einfach nie hundertprozentig. Wir haben mit Menschen zu tun, wenn man in einem Team zusammenarbeitet. Und der, finde ich schon, ist ein krass, also ist ein krasses Beispiel. Das, oder ein offensichtliches Beispiel, dass der Chef kein empathisches Gefühl dafür entwickelt, hey, ich habe Mitarbeitende, das sind Menschen, und was machen wir mit ihnen, damit sie super arbeiten können. Und der hat ja am Schluss, und das wäre dann aber nochmal eine Frage vielleicht zurückgespielt, weil es ist ein Beispiel aus der Pandemiezeit. Ausserordentliche Zeit haben sich natürlich auch viele müssen daran gewöhnen. Wir alle haben sich müssen daran gewöhnen, was ist möglich, was ist nicht möglich, mit welchen Tools schaffen wir und so weiter. Aber vor allem auch in so einer Ausnahmesituation, dass ein Chef dort ja, scheinbar wenig bis keine Empathie und Menschlichkeit in dem Sinn zeigt, schon noch crazy, nicht? Aber es ist irgendwie auch unabhängig von der Pandemie, ich meine, die Fälle, die wir jetzt hören, seit wir gestartet haben mit der Serie, die wir jetzt hier machen, es gibt einfach immer noch mega viel. Oder?
Extrem viel. Und ich finde eigentlich, dass die Pandemie dahingehend was Gutes hatte, weil es hat die Unternehmen teilweise wachgerüttelt. Aber eben auch nur in einem gewissen Maß, weil ich glaube, dass viele hingegangen sind und erstmal gedacht haben, ja, das geht jetzt mal ein Jahr. Mhm. Dann wurde irgendwie ein zweites Jahr raus, dann hat man angefangen zu impfen, irgendwann ließ es nach und dann hatte man das Gefühl, jetzt können alle wieder, wie ihr wollt, auf die Straße laufen, in die Büros gehen und, ist jetzt überstanden. Und ich glaube, dass viele Unternehmen den Fehler gemacht haben, die haben das als kurzfristige Krise gesehen und das Gefühl gehabt, danach wird alles wie vorher. Insbesondere aufs Homeoffice hinbezogen, weil die haben sich in der Zeit nicht damit beschäftigt, okay, ist das ein Modell für die Zukunft, sondern sie haben sich damit beschäftigt, wie sie vielleicht ihre Produktionsausfälle, gerade irgendwie die ganze Entertainment-Branche, ihre fehlenden Veranstaltungen, Auftritte und kompensieren können, wie sie irgendwelche Corona-Hilfen bekommen können und haben da ja ihre Mitarbeiter irgendwie mitfinanziert teilweise, aber haben sich nicht Gedanken darüber gemacht, was kann man daraus für Learnings mitnehmen, auch für die Zukunft. Und sie haben auch meiner Meinung nach, und das zeigt dieses Beispiel, in keiner Art und Weise darauf geachtet, was gibt's denn für positive Entwicklungen daraus? Was für Chancen ermöglicht das jetzt eigentlich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Das ist so völlig ausgeblendet, sondern irgendwo aus vielleicht auch einem alten Modell. Ich meine, je nachdem ist jetzt die Frage, in welcher Generation, Führungsebene wir uns hier vielleicht auch befinden. Eine Generation, die vielleicht auch aus starren Hierarchieebenen kommt, die das gewöhnt sind, die auch Kontrolle gewöhnt sind, die selbst vielleicht auch viel kontrolliert wurden, die es gewohnt sind, durch ein Büro laufen zu können, ihren Mitarbeitern vielleicht von hinten auf dem Laptop, auf dem PC haben schauen können und dadurch ein Gefühl hatten, ja, hier passiert etwas, hier geschieht etwas. Und alles andere spielt für sie nicht so eine Rolle. Und da wollten sie wieder zurück, da haben sie sich wohlgefühlt und haben sich keine Gedanken darüber gemacht, okay, welche Chancen ergeben sich jetzt aus der neuen Situation für mich auch in der Zukunft?
Und Und ergänzend aber befinde ich irgendwie, dass es eben am Schluss gar kein Pandemie-Thema ist. Vieles Wetter ist in dem Sinne wie aufgekommen und viele Diskussionen sind gekommen, wo man früher nicht darüber diskutiert hat. Das ist aber dem, dass wir alle gewünscht hätten, dass es die Pandemie logischerweise nicht gegeben hätte. Mit dem sind so ein bisschen der positive Effekt im Sinne, dass man sich mit neuen Situationen auseinandersetzen müssen. Aber das ist ein Empathie-Thema. Mir kommt sehr stark in den Sinn, der klassische Fall, wo ja auch verschiedentlich diskutiert wird. Da geht es zu einer Treuhandfirma. Wie bist du bei einer Treuhandfirma? Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, so wie er es mir erzählt hat, der Fall, dass das auch der Inhaber ist. Aber klassisch in einer Hierarchieentwicklung, in einer Karriereentwicklung geht es ja oft so, dass man fachlich in dem Sinn gut ist, aufzeigt, dass man etwas kann. Und dann kommt man Promotion über, also man kann Karriere den nächsten Schritt machen. Und dann hat man vielleicht dann erst das Team unter sich und vielleicht sind es 2-3 Leute. Und dann tut man sich weiterbilden und macht Erfahrung. Und mit der Erfahrung wird man noch besser Treuhänder oder Treuhänderin. Und dann kann man nochmal eine Stufe sich weiterentwickeln in der Karriere. Und dann hat man vielleicht 10 Leute unter sich und man ist immer noch mega gut im Treuhänder-Business, in der Buchhaltung, in den Steuern, was immer das Thema sind. Aber jetzt hat man 10, 15 Leute unter sich und niemand hat mir gezeigt, wie ich Menschen führen muss. Mhm. Das ist einfach ein anderes Skill, das ist wie ein anderer Beruf. Es gibt einfach immer noch viel Firmen, die nicht gecheckt haben, dass wenn ich wirklich erfolgreich sein will mit meinem Unternehmen, dann muss ich Leute haben, die fachlich das im Griff haben, was mir da als Produkt, als Dienstleistung anbietet. Und ich brauche Leute, die fachliche Menschen führen, einfach Top-Level sind. Und irgendwie 2 Tage Workshop, Führungskürzli, die langen einfach dazu nicht. Und der Chef, der Inhaber, ist sicher mega gut in wahrscheinlich den Skills von, oder das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, das mir da in den Sinn kommt, um treuhänderische Dienstleistungen in dem Sinn bieten. Aber offenbar nicht sich kann überlegen, was muss ich machen, damit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut wie möglich arbeiten, um ein erfolgreiches Unternehmen daraus zu tun. Weil es gibt einfach so viele Beispiele, wie das ehrlicherweise auch, wo einfach sagt, hey, sorry, wenn ich 3-mal am Tag angerufen das Telefon habe vom Chef, ob ich jetzt arbeite oder nicht, aber meine Dienstleistung, die funktioniert, die Kunden kommen das über, ich verpasse keinen Termin, das kann es einfach nicht sein. Also was da an Motivation flöten geht und an Potenzial, aus den Mitarbeitenden in dem Sinn das Bestmögliche rauszuholen. Das scheint mir offensichtlich, ist es aber scheinbar in dem Sinn bei vielen nicht.
Scheinbar nicht, nein. Und was du ansprichst, ist, dass die Ausbildung da fehlt. Da stichst du mir natürlich mit ins Herz, weil das ist absolut, ich finde, das ist absolut überholt, Leute aufgrund ihres langjährigen Daseins, aufgrund guter Leistung im Operativen einfach in Führungspositionen zu befördern. Da fehlt einfach, wie du richtig sagst, einfach nochmal eine ganze Ecke andere Ausbildung und Weiterbildung, um das auch managen zu können. Aber ich glaube, da können wir eine eigene Folge zu machen, weil sonst komme ich jetzt ins Gedankenspiel und erzählen und ausschweifen. Viel wichtiger finde ich an dem Punkt und vor allem für das Beispiel nochmal die Empathie. Weil was viele da ja auch verwechseln, und das, glaube ich, könnte vielleicht auch in so einen typischen Charakterzug Treuhänder passen. Zumindest wenn ich jetzt von meiner Erfahrung mit Treuhändern spreche.
Spielen wir nur mit Stereotypen, ja.
Genau. Damit meine ich nicht meine Treuhänderin, ihr seid super. Hab aber auch dies Jahr gewechselt, von daher. nein, was ich meine ist, viele denken ja, es ist irgendwie, Empathie heißt, ich muss super nett einfach zu dir sein. Ich muss ein bisschen auf Kuschelkurs gehen, übertriebenermaßen gesagt. Meine Mitarbeiter müssen meine besten Freunde werden. Und ich darf gar nichts Böses oder kein Feedback. Und das ist es nicht.
Nein,
genau. Empathie hat einfach sehr, sehr viel damit zu tun, zuzuhören und Respekt zu zeigen. Mhm. Und das ist genau das, was ich ja in der Regel auch zurückbekommen möchte. Ich möchte, dass man mir zuhört und dass man mich respektvoll behandelt. Und in dem Fall geht die Führungsperson null darauf ein, was sind die persönlichen Bedürfnisse? Höre ich der Person überhaupt zu? Kann ich einordnen, was jetzt für den Moment das Richtige ist, um dieser Person es zu ermöglichen, auch für mich die bestmögliche Arbeit zu leisten?
Genau, das kommt dazu. Es ist ja nicht nur einfach nur Menschlichkeit zeigen im Sinne von der herausfordernden Situation, sondern es ist offensichtlich, dass wenn man ein Arbeitsumfeld schafft, jetzt für die Person beispielsweise, und andere geht das gleich, was sie richtig gut können performen, ist es für mein Unternehmen einfach schlicht besser.
Genau, und da ist einfach in dem Fall komplette Ignoranz.
Und Ist es, wenn man vielleicht ins psychologische Profil von so einer Chefin, von so einer Chefin, dem sie hineinschauen, was glaubst du, ist es, hat das auch viel mit vielleicht eigener Prägung zu? Du hast vorher auch die Generationenthematik in dem Sinn angesprochen. Wobei ich bin dort damals nicht so hundertprozentig sicher, ob man das einfach auch so ein bisschen auf Generation abtun kann. Ich sehe auch Jüngere, die den Kontrollfreak-Mechanismus als Führungsperson in dem Sinn wie haben. Was hast du das Gefühl? Was geht in dem Chef ab? Was ist das? Sind es Ängste? Sind es selber Unsicherheiten? Ist es, was könnte dahinter stecken, dass er so funktioniert?
Das ist eigentlich schon vieles davon angesprochen. Ich glaube, ja, auch wenn man es nicht so strikt nach Generationen trennen kann, glaube ich, spielt es mit rein. Und klar, Leute, die von denen lernen, die Hierarchie und Kontrolle fördern, die schauen sich das ab, adaptieren und lernen das Gleiche. Deshalb, klar, zieht sich das auch durch die unterschiedlichen Generationen durch. Und deshalb hat es vielleicht jetzt auch gedauert, bis der Wandel jetzt mal so langsam startet. Alle schieben es jetzt auf die Gen Z. Aber wenn wir uns überlegen, ja, wie lange geht das denn schon vor sich? Ich meine, wir beide sind offensichtlich nicht Gen Z. Wir sind aber auch offensichtlich nicht Boomer. Wir hängen irgendwo so dazwischen und erarbeiten uns auch diesen gegenseitigen Respekt, den wir uns wünschen von früher Vorgesetzten, jetzt in Kontakt mit Kunden und Partnern. Das ist ja ein Prozess, der sich jetzt über die Jahre und über die Generation entwickelt. Und ich glaube schon, dass es zum Teil aus einem früher autoritärer Führungsstil, Kontrolle, Performance, auch zurückzuführen vielleicht auf eine gewisse Industrialisierung, wo man wirklich aus dem Machen kam und wir müssen schaffen für Wohlstand. Das ist ja so irgendwo der Wirkungszusammenhang von früher. Da sind wir raus, aber noch nicht komplett. Je nach Branche sicherlich auch unterschiedlich. Und dann glaube ich aber auch, dass ein ganz großer Punkt ist, der daraus auch resultiert ist, dass die Führungskraft, die das bei anderen ausübt, eben vielleicht genau das erlebt hat. Sich das zum einen abgeschaut hat, aber vielleicht auch dort Negativerlebnisse hatte, die in eine gewisse Kontrolle führen, wie die Kontrollanrufe. Du hast eben gesagt, du hast gesehen, ich habe große Augen bekommen, weil das habe ich jetzt schon auch länger nicht mehr gehört, diese Kontrollanrufe. Warum muss ich Kontrolle ausüben? Warum muss ich in einem gewissen Grad irgendwie zeigen, dass ich deine Leistung nicht einschätzen kann, vielleicht auch, ne? Ich muss wissen, was hast du heute geschafft? Und hast du heute die 8 Stunden vorm Laptop gesessen? Oder hast du davon 2 Stunden gekocht und Wäsche gewaschen, so blöd gesagt, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele da auch negative Erfahrungen gemacht haben, weshalb sie das Bedürfnis haben, zu kontrollieren. Ja. Das ist so der zweite Punkt. Und was ich aber auch ganz stark glaube, ist, dass solche Kontrollen auch aus persönlichen Unsicherheiten kommen. Gerade irgendwo, wenn wir uns selbst nicht sicher fühlen und vielleicht nicht gut genug, fehlt uns das Gefühl von einer Daseinsberechtigung. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Team oder jemand anders könnte mich da vielleicht überholen, dann entsteht vielleicht ein Bedürfnis, die in einem gewissen Grad auch klein zu halten.
Ja.
Das übe ich aus durch Kontrolle, durch Machtdemonstration vielleicht auch zu einem gewissen Grad. Und stelle damit Dinge wie Mitarbeiterzufriedenheit, irgendwie eine Teamleistung, ein Engagement, was andere zeigen, so in den Schatten, indem ich sie irgendwie versuche zu verdrängen in einem gewissen Grad.
Also man muss sie wie zuerst näher an sich holen, mit der Kontrolle, um zu managen, was man mit denen macht, sozusagen.
Ja, genau. Und das zählt sicher mit rein. Frage, ob das in dem Fall jetzt der Auslöser ist, vielleicht nicht. Aber gerade dieser Kontrollzwang an und für sich, da ist doch irgendwo was Unsicheres vorhanden.
Bei deinem Chef jetzt da in deinem
Sitzhalter. Genau, dass das notwendig ist. Oder vielleicht auch eine negative Erfahrung, die er selber gemacht hat in einem persönlichen Fall, wo ein Vorgesetzter von ihm oder ihr, wir wissen jetzt nicht, ob Mann oder Frau, in einem ähnlichen Fall gesagt hat, nein, du bist vielleicht krank, aber du musst jetzt schaffen. Oder ist mir egal, ob deine Frau krank ist oder dein Mann. Du kommst jetzt zur Arbeit, das hat nichts mit unserem Arbeitsverhältnis zu tun.
Ja, so
das
gelernt sozusagen.
Gelernt, genau.
Und das Krasse ist ja, in dem Sinn, wir versuchen jetzt ein bisschen zu analysieren, was beim Chef in dem Sinn vor sich geht, was das vielleicht für einen Charakter kann sein, dass er als Leader in dem Sinn so funktioniert. Aber die andere Ebene ist ja in dem Sinn auch noch, was löst es bei den Mitarbeitenden aus, wenn ein Chef in dem Sinn so funktioniert. Und ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass es irgendjemand da draussen gibt, der als Mitarbeitender das lässig findet. Aber ja, wir wissen auch, es gibt unterschiedliche Menschen, es gibt unterschiedliche Führungsstile, die einem Zusprecher spricht oder in dem Sinn nicht, darum auch da in dem Sinn genug Offenheit zu walten. Aber die Kernfrage ist natürlich, was hat das mit der Person gemacht, die jetzt da in unserem Fall oder der Fall uns geschildert hat? Meinst du, er schafft noch dort?
Vermutlich nicht.
Vermutlich nicht, genau. Nein, schafft natürlich nicht mehr dort. Wobei die Geschichten, die unter Kontrollmechanismus scheinbar dann auch noch weitergegangen sind, auch nach der Beendigung von dem Verhältnis. Aber es geht natürlich wieder dort aus unternehmerischer Sicht und diesen Blickwinkel haben wir zwei ja auch mit unserem Resilient Company. Auf die Frage natürlich, was löst es bei den Mitarbeitenden aus? Weil, also motivieren kann das ja in dem Sinn wie nicht sein. Also, wie weit kannst du Vertrauen geben, damit die Leute mit Motivation arbeiten, selbstverantwortlich arbeiten, und trotzdem halt manchmal auch die Kontrolle in dem Sinn waltet. Also, die Tools, was gibt, auch in einem Unternehmer in dem Sinn, kannst du in den Alltag in dem Sinn integrieren, wo ich sage, okay, es braucht irgendeinen Austausch, damit ich auch als Chef weiss, wo muss ich vielleicht beim einen oder anderen Mal helfen, wo muss ich vielleicht einen Input geben und trotzdem nicht in dem Sinn der Kontrollfreak in dem Sinn bin. Das ist doch das, was es heutzutage braucht. Fragen stellen, Austausch, in Rolle, wo so ein Chef hat, zu seinen Informationen kommt, aber sicher nicht das Telefon in die Hand nehmen und dreimal am Tag in dem Sinn anrufen, ob es in dem Sinn funktioniert, weil das kann doch nicht motivierend sein. Das muss doch der auch sehen.
Ja. Kennst du, ja, du kennst sie, wir haben schon drüber gesprochen, die Leader-Member-Exchange-Theorie, das Zwischenmenschliche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Es spricht eigentlich genau das an, was du gerade erklärt hast. Klar, es gibt auch Mitarbeitende, die wollen einfach nur ihre Zeit, die wollen absitzen, die wollen ihre Arbeit machen, die wollen entlohnt werden dafür und danach machen die einen Cut, ihr Privatleben geht los. Und dann gibt es aber die andere Gruppe von Menschen und genau das erklärt eigentlich diese Theorie. Man hat eine In-Group und man hat eine Out-Group und die Out-Group ist nicht der engere Kreis, das ist ja auf Basis unseres Arbeitsvertrags schaffen wir miteinander, du bekommst meine Arbeitsleistung, ich bekomme von dir Entlöhnung, Basis oder that's it. Dürfen wir nicht vergessen, gibt's auch, muss man erkennen, muss man akzeptieren. Wenn man das nicht will, ja, dann muss man anders rekrutieren und sich das Team anders zusammenstellen. Aber was daran eben interessant ist, dass da eigentlich bewiesen wird, auch in verschiedenen Studien, dass wenn ich eine In-Group quasi kreiere, in der es eigentlich ein Geben und Nehmen ist. Also ich habe nicht einfach nur eine Arbeitsleistung, die ich gebe, sondern ich gebe eine hohe Leistung. Ich zeige Eigeninitiative, Loyalität, Kreativität, Engagement, bringe mich eigentlich maximal zu meinem Können und meinen Möglichkeiten in das Unternehmen und in meinen Job ein. Und ich bekomme aber dafür von meinem Vorgesetzten oder von meinem Unternehmen eben hohen Grad an Informationen, Auskunft. Ich bekomme Aufmerksamkeit, ich bekomme Anerkennung, Vertrauen gegenübergebracht, vielleicht auch Privilegien, die andere vielleicht nicht bekommen. Ich bekomme aber auch Unterstützung, das ist für mich vor allem aber auch ein Teil Coaching, oder? Ja. Da können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen, was der Unterschied zwischen Coaching und Kontrolle. Ich bekomme Verantwortung und vor allem wird meine Karriere gefördert. Und bewiesenermaßen sind es genau solche Aspekte, die irgendwo eine intrinsische Motivation fördern und auch am Ende zu High Performance. Und das ist ja das, was ich als Unternehmen möchte. Und da sind wir dann wieder beim Weiterbildungsthema für Führungskräfte. Genau. Da rein muss investiert werden.
Und dort, und das ist vielleicht auch ein bisschen das Fazit aus dieser Diskussion, merkt man ja auch, dass in dem Beispiel, das wir gebracht haben, der Chef zu Informationen wird kommen über das Tool Kontrolle. Und er würde das aus unserer Sicht locker schaffen über das Tool Coaching.
Genau.
Er muss nicht kontrollieren. Es gibt Tools, wo man mit regelmäßigen Updates, mit Austausch, mit Projekten, mit Arbeitsgruppen zu Informationen kommt. Und scheinbar hat er das Bedürfnis. Und dort braucht es einfach im Leadership ein Umdenken. Wenn wir auch nochmal zurückkommen aufs Thema Homeoffice. Mich würde in dieser Motivationsgeschichte und eben Vertrauen geben, und dadurch auch ein High-Performer zu werden, schon auch noch interessieren, was da abgeht bei den Firmen, wo die Leute wirklich konsequent zurückholen. In den letzten Monaten, es hat die Schindler-Geschichte gegeben, es hat Sulzer gegeben, es hat andere Beispiele gegeben. wo ja teilweise sogar fast von einem Tag auf den anderen die Leute in dem Sinn zurückgeholt haben. Jetzt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken wahrscheinlich, was wir glauben, ist für das Unternehmen gut. Das muss nicht immer genau gleich sein. Auch da wieder, es kann sinnvoll sein, Leute mehr im Office zu haben. Auch das ist Branche, Team und Unternehmenskultur abhängig. Aber mich würde es wirklich mega interessieren, Punkt 1, vor allem bei diesen Firmen, bei diesen Geschichten, die man da gehört hat aus den Medien auch, wo ja wirklich fast von einem Tag auf den anderen die ganze Homeoffice-Regel abgeschafft haben, was das Management Board sich dabei überlegt hat. Also was drängt sie dazu? Nicht sagen, hey, look, unsere Leute haben aber auch ihre Systeme, unsere Leute haben vielleicht auch Kinderbetreuung, Vereinbarkeit, es gibt auch andere Sachen. Von einem Tag auf den anderen das zu machen, das hat einen riesen Impact, wenn man nicht über die nächsten 3 Monate, und dann kann man das vielleicht irgendwie smooth machen. Das ist der eine Punkt, der mich eigentlich würde interessieren. Also wenn irgendwo das Managementmitglied von Sulzer, von Schindler oder von so einer Firma das zulässt, meldet euch bei uns. Es würde mich wirklich interessieren, was da für Gedanken in dem Sinn gewesen sind, die Richtung zu gehen. Und das Zweite, und das wäre vielleicht auch noch so ein Aufruf, so eine Angestellte, ein Angestellter, der von so einem krassen Schritt betroffen worden ist, was das ausgelöst hat, oder? Also, was ist das für ein Signal von nicht vertrauen? Was ist das für ein Signal von, scheinbar, haben die das Gefühl, wir machen da im Büro einen besseren Job, als wir in dem Sinne im Homeoffice haben. Und ich fühle mich weder wertgeschätzt noch vertrauensvoll behandelt. Das würde mich auch mega interessieren, was mit diesen Menschen in dem Sinne wirklich passiert. Wir haben den einen Fall, den wir jetzt vorher gehört haben. Die Person schafft in dem Sinne nicht mehr. Also hat irgendwo seine Konsequenzen in dem Sinne gezogen. Und das kann ja nicht das Ziel sein von einem Unternehmen, unmotivierte Leute in dem Sinne am Arbeitsplatz zu haben. Das kann nicht irgendwie zu Erfolg führen. Also die Komponenten von, was tut sich das Management überlegen für so eine drastische Massnahme und was löst das wirklich bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, jetzt nicht nur anhand von dem Beispiel, das wir da gebracht haben. Das finde ich ganz, ganz einen spannenden Aspekt.
Absolut. Also wenn sich da jemand traut, unbedingt, wir machen das auch anonym, würde mich auch wahnsinnig interessieren. Und vor allem auch, wenn sich da was bewegt hat, gibt es nochmal eine Veränderung dann bei den Unternehmen, oder? Gerade wenn wir auch über Feedback-Kultur und so weiter sprechen, wird das angenommen oder zieht das Management klar ihre Linie durch? Aber vielleicht können wir nochmal zusammenfassen. Man hat zwar rausgehört, was wir denken, was das Richtige ist. Magst du vielleicht nochmal 2, 3 Punkte zusammenfassen, die du auch als zentral siehst, um eben solche Situationen oder eben was muss das Unternehmen tun, um eben auch Führungspersonen nicht in solche Situationen zu bringen?
Also der Kern ist aus meiner Sicht relativ klar, dass es immer eine Frage von der Kultur ist. Also grundsätzlich müssen sich die Leute, und im besten Fall ist es nicht nur einfach ein Management, sondern wenn es irgendwie möglich wäre, in dem Sinne ein Gesamtunternehmen, wie immer, dass das möglich ist, vielleicht auch bei einem grossen Unternehmen, miteinander definieren, was unsere Kultur ist und für was wir einstehen. Und daraus folgen dann Sachen wie, wie viel Vertrauen gibt es, um im Homeoffice zu arbeiten oder andere Benefits zu haben oder andere Vereinbarkeitsthemen zu haben oder nicht. Also die Kultur ist die Basis. Wir reden über Purpose, warum stehen wir zusammen am Morgen auf und versuchen, dieses Unternehmen weiterzubringen und zu Erfolg zu führen. Es geht über eine Wertediskussion, was heisst für uns Vertrauen. Das muss man gegenseitig können spiegeln. Also das ist irgendwie die Basis, die muss klar sein. Und dort sind dann eben nicht nur die Angestellten, die sind gefordert, auch wenn aus wenigen Prozess teilweise ein bisschen top-down kommen, weil vielleicht sich jemand mal aus dem Management die Gedanken muss machen, wie Wert und Purpose in dem Sinn ist, sondern es ist vor allem auch ein Leadership-Thema. Role Models sein, Vorbild sein, es funktioniert nie, wenn Wert und Purpose definiert sind und Kultur definiert ist und das packt man irgendwie dahin an die Wand und niemand kümmert es. Und vor allem dann, wenn man merkt, okay, mein Chef hat es wieder mal genau nicht so gemacht, wie wir es doch jetzt da gelesen haben oder miteinander erarbeitet haben. Also braucht es dort, und das ist das, was du sagst voran, ganz klar ein Leadership Training. Also die Rolle, wo man sich muss bewusst sein als Führungsperson, die muss man trainieren, mit dem muss man arbeiten, mit dem muss man in dem Sinn Feedback haben. Das ist aus meiner Sicht elementar wichtig, also nicht einfach nur fachlich entsprechend gut sein und dann in entsprechende Führungsperson hineinkommen, sondern die Skills lernen, Menschen zu führen, Menschen zu coachen und nicht Menschen zu kontrollieren. Im Sinne vom Unternehmen und dem Erfolg vom Unternehmen. Also das sind die zwei Ebenen, wo sicher in dem Sinn extrem wichtig sind. Und dann kommen ganz viele Alltagssachen, Tools, sind die richtigen Menschen in diesen Führungspersonen überhaupt, die eben die People-Culture-Thematik können überhaupt nehmen, die das Coaching können. Oder sind sie fachlich einfach mega gut und sollen für das auch viel Lohn bekommen, aber sie sollen bitte nicht mit Menschen zu tun haben, wenn sie das in dem Sinne nicht können. Also wie wird das nachher im Alltag umgesetzt? Und der letzte Punkt, den ich dort schon auch noch wichtig finde, das ist auch so eine Kultur, die ich ehrlicherweise auch in meinem beruflichen Leben immer wieder erlebt habe. Man schafft Regeln, und Regeln sind wichtig. Wir vereinbart, wie wir das miteinander machen. 19 Personen halten sich daran und eine nicht. Eine nützt das System aus. Ich meine, wir reden jetzt hier über ein System von Vertrauen, Potenziale bei Mitarbeitern in dem Sinn rauszuholen, indem man sie in dem Sinn auch machen lässt. Die Generation, die nachkommt, die das auch einfordert, noch viel stärker, als wir es vielleicht eingefordert haben. Und jemand nützt das aus. Mhm. Und dann herrscht oft auch immer noch eine Kultur, okay, wir müssen die Regeln verschärfen. Weil es muss gleich sein, fair sein für alle, es darf nicht ausgenutzt werden. Und dort appelliere ich in dem Sinne auch in der Entwicklung von einer Unternehmenskultur, die sagt, okay, manchmal muss man das einfach ertragen. Im besten Fall sortiert man den irgendwie aus, weil man genau merkt, der passt eigentlich nicht in das Team. Man muss anders rekrutieren, dass das in dem Sinne nicht passiert. Man muss schauen, dass es Leute sind, die Werte miteinander teilen. Aber es wird immer solche geben, die dann solche Systeme ausnutzen. Es ist unternehmerisch nicht erfolgreich, wenn man jetzt für die anderen 19 die Regeln verschärft, weniger Vertrauen gibt, weniger Verantwortung, unternehmerische Verantwortung abgibt, nur um den einen Fall können zu eliminieren. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, den ich finde, müssen Leaders daraussen merken, dass das zum Nachteil vom eigenen Unternehmen ist, wenn man dort die Schrauben anzieht.
Absolut, ich glaube, das kann man gut so stehen lassen, die drei Punkte unbedingt beherzigen und dann, glaube ich, wäre der Fall so nicht passiert.
Hast du Lust, die Zusammenarbeit von morgen aktiv zu gestalten? Wir sind überzeugt, nur mit den Menschen im Zentrum kann man nachhaltigen Unternehmenserfolg sichern. Interessiert? resilient-company.ch.
Weißt du, was spannend ist? Der Bund, der weiß, wie es geht. Zumindest gemäß Medienberichten. Ich würde mal gerade gerne eine Passage vorlesen aus Watson. In dem schreiben sie, darin zeigt sich der Bund überzeugt davon, dass flexible Arbeitsmodelle Mitarbeitende langfristig binden könnten, weil sie den unterschiedlichen Lebensentwürfen und sich verändernden Lebenssituationen Rechnung tragen.
Okay. Was macht der Bund konkret denn?
Der Bund macht Homeoffice. Also der Bund überlegt sich aktiv, wie er eben die Leute nicht ins Büro zurückzwingen muss. Er macht sich auch Gedanken darüber, wie das finanzielle Auswirkungen haben kann. Und dann lese ich vielleicht noch mal gerade kurz weiter. Mhm. Um die Einsparung zu realisieren, soll das mobile Arbeiten, also Homeoffice, gefördert werden. Dieses sei unerlässlich für einen attraktiven Arbeitgeber. Und weiter heißt es, mit seiner Offensive dürfte der Bund eine kontroverse Debatte weiter anheizen. Seit längerem steht er als Arbeitgeber in der Kritik, der Privatwirtschaft gut qualifiziertes Personal abzujagen. Und das vor allem mit sehr attraktiven Salären. Das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern berechnete, dass der Staat 12% höhere Löhne zahlt als im Privatsektor. Der Durchschnittslohn liegt über alle Departemente hinweg bei rund 130.000 Franken pro Jahr. Spannend jetzt, dass hier eben einfach der finanzielle Aspekt aufgegriffen wird.
Okay, also das ist ja ein spannender Aspekt, weil man sagt, okay, die 130.000 Franken Lohn pro Jahr im Schnitt wird irgendwo über Steuergelder gezahlt, oder? Also der Bund ist der freien privaten Marktwirtschaft in dem Sinne nicht ausgesetzt, oder? Was ich noch verstehe, dass die Privatwirtschaft dann sagt, das ist in dem Sinne nicht okay. Wir kennen das ein grosses Beispiel aus den Medien, wo vieles ja aufgebrochen wird und vieles neu ist, nämlich das ganze Haus SRF, wo als in dem Sinne ein stark subventioniertes Haus andere Möglichkeiten hat als die Privaten, die müssen Werbung auch in dem Sinne machen und Werbegelder reinholen, um überhaupt in dem Sinne bestehen. Also der Kreditpunkt, den finde ich okay, spannend. Und auf der anderen Seite ist es ja die freie Marktwirtschaft, wo sich Gedanken machen muss, wie werde ich in dem Sinne attraktiver. Und die Frage ist natürlich, was für Löhne kann man zahlen, was für Löhne kann man nicht zahlen. aber dass man auf der einen Seite in dem Sinne den Bund hat, der auf Homeoffice setzt, als wichtiges Tool, um einen attraktiven Arbeitgeber zu sein, und man auf der anderen Seite aber Unternehmen in der Privatwirtschaft sehen, die das abschaffen, die es scheinbar nicht nötig haben, in dem Sinne einen attraktiven Arbeitgeber zu sein, sofern man der Analyse vom Bund in dem Sinne Glauben schenkt, dass man damit attraktiven Arbeitgeber wird. Das ist auch schon auch noch mega spannend. Also, man kritisiert eigentlich etwas, das scheinbar hilft, gute Fachkräfte in dem Sinn zu sich zu holen, anstatt es selber zu machen.
Genau, und das, deshalb finde ich es spannend, dass hinterher auf den Salären rumgeritten wird. Weil ja, natürlich hast du recht, dass man diese Kritik vielleicht zu einem gewissen Teil nachvollziehen kann. Aber der Bund gibt jetzt nicht einfach mehr aus, sondern er sucht ja scheinbar Einsparungspotenziale und holt das Geld an anderer Stelle wieder rein. Jetzt möchten wir uns nicht ausarten über den Finanzhaushalt des Bundes. Aber allein dieser Aspekt und dieser Gedankengang, warum macht man das in der Privatwirtschaft nicht? Mhm. Warum setze ich mich nicht hin, sehe dieses Potenzial, stelle fest, dass das die Fachkräfte zu anderen hinzieht und gucke, wie ich das selbst bei mir adaptieren kann und gewinnbringend verarbeiten kann. Und das finde ich das Spannende an diesen Artikeln. Ich meine, es gibt unzählige, ihr müsst nicht bei Watson gucken, NZZ und Co. haben dazu auch geschrieben, aber es bezieht sich jetzt rein die Kritik auf das Finanzielle, weil da hohe Löhne und nur deshalb gehen die Leute dorthin. Nein, der Bund setzt auf unterschiedliche Lebensentwürfe und sich verändernde Lebenssituationen, um das nochmal vorzulesen. Das steht bei Ihnen im Fokus.
Ja, wenn das Unternehmen einfach nicht gecheckt hat, dass das heutzutage einfach so ist, und dann, ja, dann können Sie immer noch hoffen, jetzt aus unternehmerischer Sicht, dass Ihr das Produkt so gut ist. Das ist halt dann teilweise noch so, dass sie damit Zitronen auspressen können und ganz lange noch gut Geld verdienen. Aber die Menschen machen damit nicht glücklich. Und, das ist ja ein bisschen der Punkt, oder? Sie sehen nicht, was für ein Potenzial da brach liegt, mit den Menschen zu arbeiten und ein Umfeld zu generieren, wo die Menschen High-Performer sein können. Das checken sie nicht. Und vielleicht funktioniert das Unternehmen immer noch und sie machen Gewinn und Shareholder sind so weit zufrieden. Aber die könnten noch viel zufriedener sein, wenn sie ein Umfeld arbeiten, das attraktiv ist. Und nicht immer dann klönen wegen Fachkräftemangel und weiss nicht was, wenn man dann sieht. Mit allen Leuten zurückholen an den Arbeitsplatz, versuchen sie, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Das finde ich einen schönen Schlusssatz. Von daher bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, werdet attraktiv, lasst Homeoffice nicht außen vor, erkennt die Potenziale und kümmert euch um eure Mitarbeitenden. Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.